Auf einen Punkt jetzt zu sprechen kommen, der auch ein Merkmal ist, das David gekennzeichnet hat und was sicherlich auch ein Grund war, dass Gott sagt, das ist ein Mann nach meinem Herzen. Und das war die Wertschätzung, die David hatte gegenüber dem Wort Gottes. David war ein Liebhaber des Wortes Gottes. Er kannte das Wort Gottes, er schätzte das Wort Gottes, er wusste um das Wesen und die Wirkung des Wortes Gottes und hat sich sehr intensiv mit dem Wort Gottes auseinandergesetzt, hat Raum gemacht für das Wort Gottes, ein tiefes Werk an seinem Herzen zu tun. Und das ist, wo wir ihn als Vorbild nehmen können und wo wir sagen können, das müssen wir auch entdecken und da müssen wir auch hineinkommen. Wo das Wort Gottes geehrt wird, wird der Heilige Geist kommen. Wo das Wort Gottes geehrt wird, wird der Heilige Geist kommen. Und wenn ich jetzt vom Leben im Wort spreche, dann meine ich nicht so sehr diesen Teil, den ich auch gestern schon erwähnt habe, dieses, womit alles beginnt, dieses Erneuern unseres Denkens. Das ist ein ganz wesentlicher Teil, aber das ist nicht das Zentrum. Aber so beginnt es, dass wir herausfinden, was sagt Gott über sich selbst? Was sagt Gott über Sünde? Was sagt Gott über seine Kinder? Was sagt Gott über den Segen? Und so weiter und so weiter. Und wir übernehmen seine Gedanken, seine Prinzipien, seine Sichtweise. Ja? Das ist ein erster wichtiger Punkt. Ja? Aber das ist nur der Anfang. Und dann das Nächste, was dann danach kommt, ist das Wort Gottes zu suchen als eine Kraft, die in uns wirkt, die das Leben freisetzt. Da ist Leben in dem Wort. Jesus sagt, seine Worte sind Geist und Leben. Ja? Und Leben, wenn Jesus über Leben spricht, dann ist das was ganz anderes, als was wir uns vorstellen unter Leben. Das Leben, von dem Jesus spricht, sagt, ich bin gekommen, Leben zu geben und das überfließend. Das ist nicht existieren oder vegetieren oder mein Puls schlägt noch oder so etwas. Ja, ich lebe, okay, mein Puls schlägt noch. Ja. Sondern dieses Leben, wovon Jesus spricht, das ist all das, was Gott ausmacht. Das ist die Kraft zu überwinden. Ja, das sehen wir in der Bibel. Gott, obwohl er Anteil nimmt an Situationen und an Menschen, ja, er wird nicht fremdbestimmt. Das ist, was Gott ausmacht. Er ist Gott und er ist siegreich und er ist nicht gefrustet. Er braucht keine Antidepressiva, er braucht keine Therapie. Ihm geht es nicht schlecht, sondern Gott geht es gut. Er ist barmherzig und er nimmt Anteil an dem, was passiert. Aber er ist nicht überwältigt und fortgezogen von all dem, dass er nur noch irgendwie negativ wäre oder dass er irgendwie enttäuscht wäre oder hoffnungslos wäre. Gott besitzt in sich selber diese Fähigkeit, egal wie die Dinge aussehen, eine positive Perspektive zu behalten. Das ist ein wesentlicher Aspekt des Lebens Gottes. Gott ist per Natur ein Überwinder, ein Sieger. In ihm ist Leben, das nicht von dem irdischen Leben beeinträchtigt oder runtergezogen oder zerstört oder gestört werden kann. Ja, es gibt verschiedene Levels von Leben. Hunde haben eine bestimmte Form von Leben. Deine Zimmerpflanzen haben eine niedrige Form von Leben. Ja. Menschen haben eine Form von Leben. Engel haben eine höhere Form von Leben. Und die höchste Form von Leben ist das Leben Gottes. Und Jesus ist gekommen, um das in uns einzupflanzen. Und dieses Leben ist wie ein kleiner Same eingepflanzt, aber jetzt muss dieses Leben gefördert und ernährt werden, gestärkt werden. Und das geschieht, indem neues Leben, neue Lebenskraft durch das Wort Gottes in unseren Geist kommt und unseren Geist aufbaut und unseren Geist stark macht. 1. Johannes 2, Vers 14, die Jünglinge, ihr seid stark, ihr habt den Bösen überwunden und das Wort Gottes bleibt in euch. Das heißt nicht, dass sie sich ab und zu an eine Predigt erinnern können, sondern das Wort ist eine lebendige Kraft in ihnen. Und weil dieses Wort, das das Leben ist, das die Auferstehung ist, das Sieg ist, dass dieses Wort wohnt in ihnen, deswegen wohnt Sieg in ihnen. Ja. Und die biblische Lehre ist, dass wir uns ernähren durch das Wort Gottes. Wir ernähren uns durch das Wort. So wie unser Körper physische Nahrung braucht, braucht unser Geist geistliche Nahrung. Wir leben durch ein jedes Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Das ist nicht das Wort im Bibelvers, sondern es ist das vom Heiligen Geist lebendig gemachte Wort, was in dir lebt. Es fängt an mit der Druckerschmerze, die du da identifizierst. Aber dann muss etwas dazukommen, dann muss der Heilige Geist kommen, da kommt Zeit und dann lernen wir nachzusinnen und dann nehmen wir das auf, wir öffnen uns, wir entscheiden uns, wir machen daraus Gebete, wir sinnen darüber nach, wir verbringen Zeit und dann kommt der Heilige Geist und macht aus dem, was zunächst nur ein geschriebenes Wort ist in der Bibel, eine lebendige Kraft in uns drin. Paulus sagt, der Diener Christi, der sich nährt durch die Worte des Glaubens. Dieses Wort hat David gekannt und hat es geschätzt und hat da drin gelebt und hat dem Raum gegeben. Hören wir hier im Psalm 19. Das Gesetz des Herrn ist vollkommen und erquickt die Seele. Also schafft Leben, schafft Belebung, Erfrischung. Das Zeugnis des Herrn ist zuverlässig und macht den Einfältigen weise. Die Vorschriften des Herrn sind richtig und erfreuen das Herz. Das Gebot des Herrn ist lauter und macht die Augen hell. Das ist eine von vielen, vielen Aussagen, die wir bei David finden, über das Wesen des Wortes Gottes. Er spricht dort von Dingen, die er erlebt hat. Das sind keine Theorien für ihn, das sind nicht irgendwelche Konzepte, die er irgendwo mal gehört hat, sondern er kennt das, dass das Wort, dem man sich hingibt, dem man sich öffnet, mit dem man Zeit verbringt und das benutzt als eine Brücke zu Gott. Das Wort kommt von Gott, das Wort ist Gott, Jesus ist das Wort und da ist göttliche Kraft vom Himmel im Wort drin, uns aufzubauen, uns stark zu machen. Und wenn wir lernen, so uns zu öffnen für das Wort Gottes, wenn wir uns lernen, so hinzugeben, dann kommt ein Strom von Leben zustande und wir werden, ohne dass wir uns dazu anstrengen müssen, einfach weil diese Kraft in uns sich entfaltet, wir werden zu überwinden. Der, der in uns ist, ist größer als der, der in der Welt ist. Das, was da in uns wirkt, kommt vom Himmel und es gibt nichts auf diesem Planeten, was das ersticken könnte, was das auslöschen könnte, was das niederringen könnte. Das Wort des Lebens, das Wort des Himmels, das Wort von Gott hat eine Kraft. Und Gott möchte, dass wir uns diesem Wort aussetzen, dass in uns eine Atmosphäre von Zuversicht ist, von Hoffnung. So viele Gläubige haben nicht wirklich Hoffnung. Und mit Hoffnung meint die Schrift nie, ich hoffe, dass demnächst doch noch der Frühling kommt oder so etwas. Ja? Wo man nie genau weiß, ob und wann und wie. Ja? Sondern wenn die Schrift von Hoffnung ist, dann ist es eine absolut sichere, klare Zuversicht in Bezug auf Dinge, die vor uns sind und die verheißen sind und die kommen werden. Und die Hoffnung, Römer 12, nee, nicht 12. Römer 15. Römer 15, Vers 4. Durch die Ermunterung der Schriften Hoffnung haben. Durch die Ermunterung der Schriften Hoffnung haben. Wenn wir Hoffnung verlieren, werden wir müde, werden wir schwer, gehen wir nicht mehr vorwärts, wir haben keine Ziele mehr, wir hören auf zu kämpfen, wir hören auf, uns nach etwas auszustrecken, was da vorne ist. Wir hören auf, wirklich mit Entschiedenheit weiterzugehen. Wir brauchen Hoffnung. Wir brauchen Hoffnung. Und es ist ein Kampf um Hoffnung, weil die Umstände permanent uns zumüllen wollen mit Botschaften der Hoffnungslosigkeit. Die wollen uns sagen, hey, siehst du, da geht nichts, da bewegt sich nichts. Du wirst dich nicht verändern, du wirst nicht anders werden. Die Umstände werden sich nicht ändern. Deine Träume werden nicht wahr werden. Die Umstände senden permanent Botschaften der Hoffnungslosigkeit. Das ist bei dir so und das ist bei mir so, das ist bei uns allen so. So ist das Leben. Weil dieses Leben wird bestimmt vom Fürst dieser Welt. Und er ist negativ und er will uns negativ machen. Und wir müssen einen Kampf kämpfen und uns dem entgegenstellen. Durch die Ermunterung der Schriften Hoffnung haben. Halleluja. Das ist es, worum es geht. Es ist ein Kampf. Und das geschieht, indem wir das Wort in uns wohnen lassen. Das Wort dem Wort Raum geben. Lass uns einmal zu 2. Samuel 23 gehen. Das ist eine Begebenheit aus dem Leben von David. Sorry, 1. natürlich. 1. Samuel 23. Hier war es kurz nach dem Beginn seiner Flucht und er wusste, da Saul ist hinter ihm her, Saul will ihn umbringen. Vers 15, 1. Samuel 23, 15. Und David sah, dass Saul ausgezogen war, um ihm nach dem Leben zu trachten. Und David war in Horesha in der Wüste Sif. Da machte sich Jonathan, der Sohn Sauls, auf und ging zu David nach Horesha und stärkte seine Hand in Gott. Man kann sich vorstellen, diese Nachricht, es ist jetzt Fakt, es ist offenkundig, daran gibt es jetzt nichts mehr zu deuteln und zu zweifeln. Saul trachtet mir nach dem Leben. Das war nicht gerade eine ermutigende Botschaft. Saul hat seine besten Leute hinter David hergeschickt, um ihn umzubringen. Das hätte leicht eine gewisse Trübung seiner Stimmung bewirken können, oder? Es hätte das Potenzial gehabt. Und da ist sein Freund Jonathan, der treue Jonathan, der nachher sogar zu treu war, leider. Der treue Jonathan. Er machte sich auf und er stärkte Davids Hand in Gott. Wie hat er David gestärkt? Oder man könnte sagen, man hat ihn Mut gemacht. Oder der Schweizer würde sagen, hat ihn wieder aufgestellt. Das ist doch ein schöner Ausdruck, nicht wahr? Die haben manchmal interessante Ausdrücke, die Schweizer. Also Jonathan hat ihn wieder aufgestellt. Wie hat er das getan? Er sagte zu ihm, fürchte dich nicht, denn die Hand meines Vaters Saul wird dich nicht finden. Du wirst König über Israel werden und ich werde der Zweite nach dir sein. Und auch mein Vater Saul hat erkannt, dass es so ist. Wie hat er ihn aufgestellt? Wie hat er ihn ermutigt? Wie hat er seine Hand in Gott gestärkt? Indem er als ein Freund mit Liebe, mit Zuversicht, mit Gewissheit und mit einer positiven Haltung zu David, über Davids Zukunft gesprochen hat. Über die Pläne Gottes, die David betrafen, hat Jonathan gesprochen. Du wirst König werden. Und natürlich war in dieser Art, wie er gesprochen hat, auch sein ganzes Herz, da waren Gefühle drin. Das hat er nicht wie ein Börsenbericht ihm vorgelesen. Kalt, sachlich, nüchtern die Fakten, ja, sondern das ist, was das Wort stark gemacht hat, ja, die Liebe, die Hingabe, ihr Lieben, das ist das Prinzip. Wir wurden kaputt gemacht durch Worte mit Gefühl, durch Worte von Menschen, die uns sehr, sehr nahe waren. Eltern, Lehrer, Kindergartentante, Onkel, was weiß ich. Und das Schlimme an den Worten, du tauchst nichts und mit dir wird nie was und du bist der Allerletzte und all diese schlimmen Worte. Das Schlimme an diesen Worten waren die gefühlsmäßigen Kräfte, die da mitkamen. Und das bewirkt Zerstörung. Wir wurden zerstört durch Worte und jetzt werden wir geheilt durch Worte. Es ist dasselbe Ding im Rückwärtsgang. Aber es ist wichtig, dass es Worte sind mit Gefühle. Nicht nur einfach irgendwie runtergeratterte Bibelverse oder Kalenderverheißungen oder irgendwie so etwas. Sondern es ist wichtig, dass dieses Element des Gefühls, der Zuversicht, der Güte, der Freundlichkeit, der Anteilnahme, dass das mit da drin ist. Das ist wichtig. Und deswegen hier sehen wir, Jonathan hat als Freund gesprochen und hat gesagt, David, es ist so, ich weiß das. Sei ermutigt, es wird so sein, du wirst König sein. Dieser Plan der Zerstörung wird nicht zustande kommen. Ich weiß das ganz genau. Und weil hier das Wort Gottes sagt, Jonathan hat ihn gestärkt, also wissen wir, das hat funktioniert. Das hat funktioniert, das hat David gut getan. Und er sagt, ja, du hast recht, okay. Und es war wieder mehr Licht da, da war wieder Hoffnung da, da war Ermutigung da. Den zweiten Teil hier, wo ich sagte, Jonathan ist zu treu gewesen, den lassen wir jetzt mal beiseite. Aber es ist schon eine Tragödie, dass, was ihn selber betrifft, der Plan Gottes nicht in Erfüllung gegangen ist. Er hat genau den Plan gewusst. Er wusste, normalerweise, er wäre ja Kronprinz gewesen. Er hätte ja Anspruch auf den Thron gehabt. Aber er hat gewusst, Gott hat hier etwas anderes und Jonathan wird nicht König werden. Jonathan, der Plan Gottes ist, Jonathan wird der Zweite werden. Aber weil er eine übertriebene, falsche Loyalität hatte, ging er mit seinem Vater unter. Er hätte den Absprung machen müssen, als sein Freund in die Wüste ging. Er hätte zum Saul sagen müssen, Papa, jetzt bist du zu weit gegangen. Du versündigst dich an Gott, wenn du deine Hand ausstreckst nach David. Und ich gehöre an Davids Seite. Wenn du David verfolgst, damit verfolgst du auch mich. Ich gehe jetzt. Das hätte er sagen müssen. Dann hätte der Plan Gottes sich erfüllt. Aber er blieb in einer falschen, übertriebenen Weise loyal. Und der Fluch Gottes über dem Haus Saul hat ihn auch getroffen. So manchmal ist Loyalität nicht von Gott. Hallo? Und wir müssen wissen, wo endet die Loyalität, wo muss man Gott mehr gehorchen als den Menschen. Wir müssen das wissen, was das bedeutet in unserer Situation. Klammer zu. So, jetzt guck mal 1. Samuel 30, Vers 6. Und David war in großer Bedrängnis, denn das Volk sprach davon, ihn zu steinigen. Das können wir verstehen, dass da eine gewisse Bedrängnis war, dass es ihm nicht so wohl da war, dass er in Not war, ja, weil er hatte überhaupt nichts getan. Er hatte keine Schuld daran, dass die Feinde die ganzen Frauen und das Vieh und alles weggenommen hatten. Ja. Er war ja selber auch betroffen und er hatte keine Schuld bei ihm. Er war in großer Bedrängnis. Das Volk sprach davon, ihn zu steinigen. Denn die Seele des ganzen Volkes war erbittert. Jeder war erbittert wegen seiner Söhne und wegen seiner Töchter. Aber David stärkte sich in dem Herrn, seinen Gott. Er hat gewusst, ich kann mich jetzt oder ich darf mich dem nicht überlassen. Dieser Stimmung der Bedrängnis, der Mutlosigkeit, der Hoffnungslosigkeit. Ich muss hier etwas unternehmen. Jonathan war schon lange nicht mehr da, aber er konnte sich erinnern, was hat Jonathan getan? Jonathan hat mich ermutigt, Jonathan hat mich aufgestellt. Wie hat er das gemacht? Indem er mit Liebe und mit Zuversicht wie ein Freund gesprochen hat davon, was meine Zukunft sein wird. Okay, Jonathan ist nicht mehr da, aber der Plan ist da. Die Absichten Gottes sind da, daran hat sich nichts geändert. Also das Entscheidende, was mich gestärkt hat, war nicht Jonathan, das Entscheidende war die Erinnerung an den Plan Gottes. Und was Jonathan mir getan hat, kann ich mir selber tun. Und er sagte, okay, jetzt bin ich mal Jonathan. Und er fing an, Selbstgespräche zu führen und zu sagen, David, alter Junge, Kopf hoch. Die Sache sieht ernst aus, aber sie wird gut ausgehen. Der Herr ist mit dir, du bist der Liebling Gottes, der Plan Gottes wird sich erfüllen. Du wirst König werden, du wirst hier nicht umkommen, das ist nicht das Ende, sondern das ist ein Durchgangsstadium und da wirst du durchgehen und es wird alles wunderbar werden. So bitte jetzt Kopf hoch und freu dich und es wird gut gehen. Der Herr ist mit dir, sei ermutigt. Sagst, hey, wo hast du denn das her? Schon mal im Psalm gelesen? Seele, was bist du so traurig? David kannte die Kunst der Selbstgespräche. Meine Seele, was bist du so traurig? Wir werden noch das Gute sehen, das der Herr versprochen hat. Und genau das ist hier passiert. Er stärkte sich selbst in dem Herrn. Er redete mit Zuversicht und hat sich bemüht, so viel Ermutigung und Wärme und Liebe und Güte in seine Stimme reinzupacken, wie nur geht. Und hat gesagt, David, Kopf hoch, der Herr ist mit dir, es wird funktionieren. Der Sieg ist da, du wirst da durchgehen. Und er hat so zu sich selber geredet, dass wirklich dieselbe Stärkung eingetroffen ist wie vorher beim Jonathan. Weil es egal ist, wer spricht, Hauptsache es wird das Richtige gesprochen, in der richtigen Gesinnung. Ob du sprichst, jemand anders spricht, oder jemand von der Kanzel spricht, oder jemand im Hauskreis spricht, ist egal, Hauptsache es wird gesprochen, das Richtige. Und das ist, was David gelernt hat. Durch das Wort Gottes stabil zu werden, stabil zu bleiben, Hoffnung zu behalten. Und das ist die Kunst, die wir auch lernen müssen, um zu überwinden, um nicht unterzugehen in all dem Trouble. Klar, wir haben nicht dieselbe Dimension von Bedrängnis wie David, aber uns reicht ja unsere. Nicht wahr? Oder ist ja jemand, der sagt, also meine Bedrängnis ist so wenig, kannst du für mich beten, dass irgendwie sich das verzehnfacht? Nein, wir sagen alle, danke, es reicht, ich komme gerade so durch. Amen. Oder ist es hier in Bayern anders? Nein. Halleluja. Das Wort Gottes gibt Hoffnung. Das Wort Gottes gibt Kraft. Hoffnung ist ein wesentliches Element von göttlichem Leben. Gott ist ein Gott von Hoffnung. Und egal wie unsere Situation aussieht, er will uns ermutigen und er will, dass wir in Hoffnung bleiben. Weil nur dann können wir überhaupt auf ihn sehen, nur dann können wir ihm vertrauen, nur dann sind wir überhaupt fähig, das Gute, das kommt, wirklich zu sehen und auch zu ergreifen. Die, die negativ sind, die immer zurückschauen, die einfach eine verkehrte, rückwärtsgesinnte Einstellung haben. Sie können das Gute nicht sehen. Das Wort Gottes sagt, etwas Neues, jetzt wächst es auf. Erkennst du es denn nicht? Und warum erkennst du es nicht? Weil du zurückschaust. Denk nicht an das Frühere, nicht an das Vergangene, sondern nach vorne. Und da vorne ist der Herr, da vorne ist die Güte Gottes, da vorne ist die Wiederkunft Jesu, da vorne ist die Ewigkeit in einem Himmel, in einer Gegenwart Gottes, die einfach nur unbeschreiblich herrlich ist. Und das ist alles für alle von uns, nur wenige Jahre entfernt, wenige Jahre. Du sagst, wieso? Ich bin erst in den 30ern. Ja und? Die Jahrzehnte fliegen dahin und je älter du wirst, umso mehr Tempo haben sie drauf. Ja, das ist so. Neulich war Weihnachten, wir waren mit der Familie, mit den Kindern. Jetzt ist Ostern. Wo ist denn das geblieben? So schnelles Tempo wie dieses Jahr habe ich noch keins gesehen. Das hat einen Zahn drauf, das gibt es gar nicht. Das ist Wahnsinn. Und das wird jedes Jahr schneller, je älter du wirst. Und in Kürze sind wir alle in der Herrlichkeit. In Kürze. In Kürze. Wenn Jesus nicht in 20 Jahren wiederkommt, ja, dann machst du es halt noch 50 Jahre, aber dann bist du beim Herrn. Was sind 50 Jahre? Sehr bald ist alles vorbei. Keine unbezahlten Rechnungen mehr, kein Stress mehr, keine unfreundlichen Nachbarn, keine nervenden Kinder, keine Probleme im Hauskreis und kein Gemeindestress mehr und überhaupt gar nichts und nur noch Freude ohne Ende. In Kürze. Halte durch. Halleluja. Stärke dich. Die Zeit ist zu kostbar, als dass du sie mit Depressionen anfüllst. Weil wer entmutigt ist, wer frustriert ist, wer depressiv ist, kann nicht anderen Menschen helfen. Und jeder, der irgendwie in einem Dienst ist, von Hausgastleitung oder Seelsorger, weiß das, wie gerne er einen Termin, den er hat, wenn er selber im Tief ist, verschieben möchte. Sagt, meine Güte, jetzt habe ich diesen Termin. Was soll ich denn diesem Menschen sagen? Ich ringe selber irgendwie ums Überleben. Was soll ich da sagen? Wer unten ist, kann Menschen nicht hochziehen. Das ist nicht möglich. Aber wenn du im Sieg bist, wenn du ermutigt bist, kannst du Entmutigte ermutigen. Auf weltlichem Niveau heißt das ungefähr so, hat mir neulich gerade jemand erzählt. Wenn du mit dem Kinn bis durch den wenn du bis zum Kinn durch den Morast läufst, solltest du nicht den Kopf hängen lassen. Amen. So, wenn wir schon so viele Probleme haben, lass uns darum kämpfen, dass wir ermutigt sind. In all meinen Bedrängnissen bin ich überreich an Freude, sagt Paulus. Es muss einen Weg geben, eine Freude anzuzapfen und davon zu leben, die nicht aus den Umständen kommt. Und das ist die Ermutigung, die durch das Wort Gottes kommt. Aber es ist das Wort, das in uns wohnt, das in uns lebt, das uns belebt, das in uns arbeitet, das sein Werk tut in uns. Und das ist, was David kannte. Ich meine, geh einfach mal betenderweise durch Psalm 119. Auch wenn da nicht steht, dass der von David ist. Ich bin hundertprozentig sicher, dieser Psalm ist von David. Aber es steht am Anfang nicht da. Bei anderen Psalmen steht es von David oder von Asaph oder Korach, anderen Leuten, die er trainiert hatte. Bis auf den Psalm 90 sind alle Psalmen von David oder von Leuten, die er trainiert hat. Psalm 90 ist von Mose, aber die anderen sind Psalmen von David oder die dann aus seiner Schule kamen. Und Psalm 115 ist ein Psalm, der zeigt einfach diese Wertschätzung, diese Liebe, dieses Begehren nach dem Wort Gottes. Und das wäre auch ein guter Tipp, wenn du nicht weißt, wie du diese 15 Minuten füllen sollst, die du jetzt haben sollst jeden Morgen mit dem Herrn. Bitte denke nicht, es ist ein Rückfall in irgendwelche toten Liturgien, wenn du jetzt anfängst, das Wort Gottes zu beten. Ja? Es ist extrem hilfreich, ja? Mit dem ganzen Hintergrund einfach, es ist das inspirierte Wort Gottes, das ist der Gedanke Gottes, das ist, was Gott sagt über mich, das ist die Wahrheit. Und wir laden den Heiligen Geist ein, das uns lebendig zu machen. Und dann lesen wir und wir beten das Wort Gottes. Und Psalm 119 wäre ein guter Start, das Wort zu beten. Du siehst dort, wie er seine Wertschätzung ausdrückt. Und alles, was es so gibt im Worte Gottes, Bewunderung, Dankbarkeit, Hingabe, Festlegung, Erinnerung an Verheißung, all diese Dinge sind dort enthalten im Psalm 119. Nimm das und bete das und sieh, was für eine Wertschätzung David hatte. Und welche Segnungen aus dem Wort Gottes kommen. Die Weisheit und die Geborgenheit und der Schutz vor den Anschlägen der Feinde. Die können sich ausdenken, was sie wollen. Aber David sinnt einfach nach über dem Wort Gottes. Das ist nicht Vogel-Strauß-Politik, den Kopf in den Sand stecken und so tun, als wären die Probleme nicht da, sondern das ist die beste Antwort auf alle Probleme. Gott Raum zu machen in all den Bedrängnissen des Feindes, in uns die Antwort zu wirken. So, das ist eine fantastische Passage, wo wir sehen können, was für eine Wertschätzung dort war. Schau, hier ist sowas. Psalm 119, Vers 23. Sitzen auch Oberste und verhandeln gegen mich. Dein Knecht sinnt nach über deine Ordnungen. Er macht nichts, um sich selber zu schützen. Er macht nichts, um irgendwie herauszukriegen, was haben die im Detail alles vor und was kann er unternehmen, um das irgendwie zu vereiteln. Sondern er sagt, meine Hilfe, mein Schutz, meine Geborgenheit ist Gott. Und durch Nachsinnen über dem Wort und über den Absichten und den Plänen und Ordnungen Gottes kommen wir in Kontakt mit Gott. Das Wort ist die Brücke zwischen Himmel und Erde. Das Wort ist das, was uns in eine tiefere Beziehung mit Gott bringt. Wir erkennen das Herz Gottes, wir erkennen die Absichten Gottes, die Motivation, die Gott hat. Das alles kommt durch das Wort Gottes. Und da ist dieses Element oder dieser Anteil des Lebens und der Ermutigung und der Bestätigung, die im Wort Gottes ist. In meinem kleinen Büchlein, der Segen des Nachsinns, da beschreibe ich das, wie ich das selber, als ich anfing, das auszuprobieren, wie ich das erlebt habe. Eines meiner dicksten Probleme, habe gesagt, damit fange ich an, da will ich sehen, ob das funktioniert. Und das war Minderwertigkeit. Minderwertigkeit, schon mal gehört? Und ich habe gesagt, da will ich die Kraft des Wortes sehen. Und dann habe ich dieses Wort genommen, was auch bei meiner Bekehrung eine große Rolle gespielt hat, wo Gott übernatürlich zu mir gesprochen hat, durch eine Art Gemälde, aber es war kein Gemälde, sondern es war nur ein Bilderrahmen mit schöner Schrift geschrieben, ein Bibelvers. Und das war, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Das war das Schlüsselwort, was wie ein Hammer eingeschlagen hat in mein Leben und ich wusste, es gibt Gott. Ich wusste, es gibt Gott. Ich war da auf so einem Bauernhof, war der letzte Überlebende einer Hippie-Kommune. Also nicht, dass die anderen tot waren, sondern die haben aufgegeben und wir hatten da eine interessante Kommune. Wir hatten so Love and Peace, weißt du, die neue Gesellschaft. Aber in Wirklichkeit, wir glaubten an fliegende Untertassen. Also da flogen Untertassen als Wurfgeschosse durch die Wohnung. So viel Love and Peace hatten wir da. Wir wollten die neue Gesellschaft gründen. Die war schlimmer als die, aus der wir gekommen waren. Und da war alles zusammengebrochen. Ich war allein in diesem Haus, nur mit meinem Hund Ernst. Und ich. Und Ernst war depressiv, weil ich depressiv war. Und da war ich ganz alleine. Und der Winter war kalt und ich hatte nichts zu heizen, weil ich kein Geld hatte. Und dann ging ich auf den Boden und habe Holz geholt, um das zu verfeuern, um ein bisschen warm zu haben, weil es war so kalt, dass es in der Wohnung gefroren hat. In der Wohnung sind meine Gläser mit Pinsel, ich habe damals gemalt ein bisschen so, da sind die Pinsel im Wasser eingefroren. So kalt war es in der Wohnung. Dann habe ich Holz geholt und habe das in den Ofen getan und gebrannt. Und da war ein Bild. Und ich wollte das zerbrechen. Und dann fallen meine Augen darauf und ich sehe, das ist gar kein Bild. Das ist ein Text und ich lese das. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Das hat reingehauen wie ein Hammer. Ich stand da völlig fassungslos und ich wusste, es gibt Gott und er kennt mich. Ich habe gedacht, hat er mich jetzt gesehen oder was? Es gibt ihn wirklich. Es gibt Gott. Gott ist real. Das hat mich getroffen wie ein Hammer. Und bin zum Bücherregal gegangen, da stand so eine alte Bauernbibel, die ich nie gelesen habe, aber zu Dekozwecken sah das irgendwie gut aus. Und habe versucht, die aufzuschlagen und zu lesen. Ich habe kein Wort verstanden, was da drin stand. Aber dieser Vers hat so zu mir gesprochen, das war ganz tief. Und dann, obwohl ich nichts wusste über das Wort und wie man Raum macht für das Wort Gottes, habe ich instinktiv das Richtige gemacht. Im Stall, wo dieses Klo war, so, weißt du, so im Bauernhaus, was man da für Toiletten hatte, ja, so. Da habe ich das Bild an einen Nagel, mit einem Nagel angenagelt, an einem Balken. Und jedes Mal, wenn ich auf die Toilette ging dort, dann habe ich dieses gelesen, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Das hat Bahn gemacht für eine Begegnung mit Jesus, eine Zeit später, wo ich eine übernatürliche Begegnung, wo Jesus in mein Leben gekommen ist, wo ich ihn gesehen habe. Es fing an mit diesem Bibelvers. Und als ich dann Jahre später auf diese Sache kam, Nachsinnen über das Wort Gottes, wie hat David gelebt mit dem Wort Gottes, dann habe ich diesen Vers wieder genommen und habe gesagt, so, jetzt will ich diesen Vers ausprobieren. Und ich benutze ihn in meiner stärksten Festung, und das ist Minderwertigkeit. Und habe diesen Vers gelesen und gesprochen und dafür gedankt und Gott angebetet und gesagt, das ist die Wahrheit, das ist so. Es ist genau so, wie es hier steht. Du bist zu mir so, wie das Wort sagt. Und eines Tages werde ich erleben, dass das auch in mir eine Realität ist. Das ist doch unser großes Problem. Wir haben ein Buch, da stehen die kostbarsten Dinge drin. Aber da drin hat das so wenig Widerhall. Und wir seufzen, und wenn wir nicht richtig gelehrt sind, dann geben wir noch die falsche Antwort und sagen, ach, ich wünschte, das wäre wahr. Aber das ist alles wahr. Die Lüge ist nicht da oben, die Lüge ist hier in unserem Herzen. Unser Herz mag und kann nicht glauben, was hier steht. Das ist unser Problem. Unser Problem ist nicht, ob Gott so ist, sondern unser Herz kann das nicht erleben. Und das Wort ist wie ein Hammer, der Felsen zerschlägt. So, hör auf zu klagen, oh, mein Herz ist so hart, mein Herz ist so hart, ich empfinde nichts. Hol den Hammer. Es ist wie ein Hammer, der Felsen zerschlägt. Halleluja. Und wie ein Feuer. Die Felsen werden zerbröselt und der ganze Dschungel wird abgefackelt. Und da kommt Raum für Gott. Ich habe dieses Wort genommen und Gott angebetet und Gott gesagt, das ist, was du sagst über mich. Das ist die Realität. Und ich weiß nicht, wie viele Male ich dieses Wort gesprochen habe, aber sicherlich viele hunderte Male. Und habe das genommen und Gott angebetet. Immer das gleiche Wort. Das wird nicht langweilig. Lad den Heiligen Geist ein. Heiliger Geist, du bist der Geist, der lebendig macht. Du bist der Autor dieses Verses. Du bist gekommen, mich in alle Wahrheit hineinzuführen. Ich werde das erleben, wovon hier dieser Vers handelt. Ich danke dir, danke im Voraus, bevor du irgendwas fühlst. Das ist Glauben. Und mach weiter, sagst wie lange? Bis es kommt. Ja, ich warte schon so lange, ja, dann gib mehr Gas und mach intensiver. Und eines Tages sprach ich das wieder. Ich habe dich erlöst. Dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Und als ich an diese Passage kam, du bist mein, ist ein Wunder passiert. Das waren nicht mehr nur meine Worte, sondern mit diesen Worten ist in mir etwas passiert. Und ich fühlte etwas von der riesigen Dankbarkeit und dem Vaterstolz, was Gott empfindet über die Tatsache, dass ich sein Sohn bin. Das habe ich gefühlt. Das wurde eine Realität in mir. Gott ist begeistert darüber, mich zu haben. Und das war so eine Heilung, so eine Freisetzung. Weil von meiner Vergangenheit, ich hatte das Gefühl, das war sicherlich nicht so, aber so bin ich aufgewachsen und habe das Gefühl gehabt, nie war irgendeiner dankbar, dass ich da war. Weder in der Familie und dann in der Schule schon gar nicht und nachher die Polizei auch nicht. Nie war irgendeiner dankbar, dass ich da war. Und das war so mein Lebensgefühl. Ja, du bist überflüssig. Wenn du weg wärst, dann wäre alles in Ordnung. Dann wäre alles gut. Wer braucht denn dich schon? Du bist ja nichts. Verbrauchst nur kostbaren Sauerstoff. Ja, könntest noch die Menschheit segnen mit deinem Abgang. Ja. Und es gibt viele Menschen, die so fühlen. Und die Heilung kommt, wenn wir in unserem Innern erleben, der Vater ist begeistert über die Tatsache, dass wir zu seiner Familie gehören. Weißt du, du kannst Predigten hören über die Liebe Gottes, aber wie es bei dir ankommt, Gott liebt alle, aber mich toleriert er. Viele empfinden so, sagen, ja, schön, ist gut, freue mich für dich. Aber bei mir ist es nicht so. Und Leute sind so unsicher in ihrer Position im Herzen Gottes. Und wenn man da nur irgendwie ein bisschen entschieden auftreten würde und man würde irgendwelches Zeugs erzählen wie, also ich habe gerade eine Offenbarung bekommen, das ist alles Quatsch, das ist ausgedacht, ja, aber ist alles als Story. Und jemand würde sagen, ich habe Offenbarung bekommen, Gott liebt alle Menschen, aber da sind zwei, die kann er nicht ausstehen, hier in diesem Raum. Viele würden sagen, und wer ist der andere? Menschen sind so verunsichert in Bezug auf ihren Platz im Herzen Gottes. Und die Liebe Gottes ist eine schöne Predigt, aber es ist nicht eine Sache, die sie erleben und die sie genießen. Und wir brauchen in unserem Innern diese Erfahrung. Der Vater sagt ja. Ein breites, dickes, unveränderliches Ja. Er sagt ja zu dir mit Freuden. Sag ich, naja, okay, gut, du bist jetzt auch da, naja, ist jetzt nicht mehr zu ändern. Nein, er ist begeistert darüber. Ah, mein Auge tränt, aber nicht vor Rührung, sondern irgendwie. Aber ich finde es schon gut, was ich da höre. Halleluja. Halleluja. Unser Herz muss überzeugt werden. Und das Einzige, was unser Herz überzeugen kann, ist das lebendige, vom Heiligen Geist lebendig gemachte, kraftvolle, saftige Wort der Wahrheit. Das hat Macht, die alten Prägungen in unserem Herzen zu knacken, aufzulösen, zu überwinden. Und das brauchen wir. Und dann kommt Sicherheit, dann kommt Identität, dann kommt Gewissheit. Ich bin angenommen, ich bin bejaht und dann fängt Heilung an. Er sandte sein Wort und heilte sie. Halleluja. Wir wurden zerstört durch Worte, wir werden geheilt durch Worte. Wir brauchen nichts anderes als Worte aus dem Herzen des Vaters, nichts anderes. Und wir müssen nicht warten, bis irgendwann jemand über uns prophezeit. Die Bibel ist voll von solchen Worten und die sind alle wahr in Christus und die gehören alle dir. Was wir brauchen, ist einfach nur ein bisschen Hingabe und ein bisschen forschen und suchen und graben und dem Heiligen Geist Raum geben, diese Dinge in uns lebendig zu machen. Und wir dürfen nicht das Gefühl haben, ja, da rede ich mir selber was ein. Hallo, das, was du dir einredest, ist die Wahrheit. Du bringst nur dein Herz auf den neuesten Stand. Und das darf da wohl erlaubt sein. Das ist was total anderes als Autosuggestion. Autosuggestion ist ohne irgendeine Grundlage, einfach sich einzureden, es geht mir gut, es geht mir besser, es geht mir jeden Tag besser, es geht mir jeden Tag in jeder Hinsicht besser. Ja, aber wieso? So, wir reden nicht von Autosuggestion, sondern wir reden von einem lebendigen Gott, der den höchsten Preis bezahlt hat, dass wir an sein Herz zurückkommen konnten. Und jetzt hat er keine größere Sehnsucht, als dass wir nicht nur jetzt zur Familie dazugehören, sondern auch genießen und wissen und darin ruhen, wir gehören zur Familie. Und wir sind bejaht und wir sind angenommen und wir sind geschätzt und wir sind in seinen Augen wertvoll. Das muss unser Herz fühlen. Und da darf keine Frage sein und keine falsche Bescheidenheit. Ja, also wenn ich so mit dem Wort umgehen würde und das hier da reinspreche und da mich selber irgendwie präge, ja, dann mache ich das ja selber. Gott gebietet dir, dass du es tun musst. Gott wird es nicht tun. Aber wenn du das Wort sprichst und dich dem Wort hingibst, dann wird er das Wort, das du erwählst und das du ergreifst und das du festhältst, er wird dieses Wort in dir zum Leben erwecken. Und das ist, was die Bibel nennt, Nachsinnen über dem Wort Gottes. Eine Möglichkeit, das zu übersetzen aus dem Hebräischen, ist Murmeln. Nachsinnen, Psalm 1, ist Murmeln, wenn das Wort Gottes immer wieder leise vor sich hinspricht, es bewegt, es ausspricht, es erklärt, in seinen Gedanken hat. Der ist wie ein Baum gepflanzt an den Wasserbächen. Du sollst das Wort sprechen. Und wenn du das Wort sprichst, kannst du nicht gleichzeitig all deine Sorgen und Befürchtungen sprechen. So, du hast zwei Segen auf einmal. Wir sollen das Wort sprechen. Wir füllen unser Herz mit dem Wort. Und dann wirkt das Wort in uns. Und das ist, was David erkannt hat. Und er hat verstanden, so tut Gott sein Werk in uns. Lass uns einmal zu 1. Könige gehen. Erste Könige, Kapitel Kapitel 2. Als nun die Tage Davids herannahten, dass er sterben sollte, befahl er seinem Sohn Salomo und sagte: Ich gehe nun den Weg aller Welt, so sei stark und erweise dich als Mann. Bewahre, was der Herr, dein Gott, zu bewahren geboten hat, dass du auf seinen Wegen gehst, indem du seine Ordnung und seine Gebote und seine Rechtsbestimmung und seine Zeugnisse bewahrst, wie es im Gesetz des Mose geschrieben ist, damit du Erfolg hast in allem, was du tust und überall, wohin du dich wendest, damit der Herr sein Wort aufrecht erhält, dass er über dich geredet hat. Hier sehen wir, dass David wusste, was Mose geboten hat in Bezug auf das Wort Gottes. Dass man das Wort Gottes bewahren muss, dass man dem Wort Gottes Raum geben muss, dass man das Wort Gottes in sich leben haben muss. Und er sagt, Salomo, wenn du das tust, ich habe das mein Leben lang getan und das ist, warum der Erfolg und der Segen Gottes auf mein Leben kam. Und jetzt tu du dasselbe. Tu du das, was damals schon Mose gesagt hat. So die ganze Entdeckung oder die Betonung bei David über das Nachsinnen im Wort Gottes, das war nicht Davids Erfindung. Er hat das nur gesehen bei Mose und hat gesagt, darauf werfe ich mich. Das wird zu einem führenden Prinzip in meinem geistlichen Leben. Und so hat er es auch weitergegeben. Der Schlüssel für echten geistlichen Erfolg ist eben diese Hingabe an das Wort Gottes. Lass uns so zum Schluss noch sehen. 5. Mose 17. Das war eine Schriftstelle, die David kannte, die David studiert hatte, die David ernst genommen hat. Es war das Gesetz wegen des Königs. Hier schon hat Gott ein Gesetz erlassen, wie ein zukünftiger König über Israel, wie er regieren und leben soll. 5. Mose 17, Vers 18. Und dann soll es geschehen, wenn er, der König, auf dem Thron seines Königreiches sitzt, dann soll er sich eine Abschrift dieses Gesetzes in ein Buch schreiben, aus dem Buch, das den Priestern, den Leviten vorliegt. Und sie soll bei ihm sein. Und er soll alle Tage seines Lebens darin lesen, damit er den Herrn, seinen Gott, fürchten lernt, um alle Wege dieses Gesetzes und diese Ordnung zu bewahren, sie zu tun. Damit sein Herz sich nicht über seine Brüder erhebt und er von den Geboten weder zur Rechten noch zur Linken abweicht. Damit er die Tage seiner Königsherrschaft verlängert, er und seine Söhne in der Mitte Israels. Diese Schriftstelle hat David gekannt und ernst genommen und beherzigt. Und so hat er gelebt. So hat er sich hingegeben dem Wort Gottes und hat das Wort Gottes gelesen und aufgenommen und angenommen und hat Raum gemacht, dass das Wort Gottes sein Herz verändert. Hier sehen wir, das Wort Gottes hat Kraft, deinem Herzen beizubringen, Gott zu fürchten. Furcht des Herrn kommt aus der Hingabe an das Wort Gottes, aus fleißiger, regelmäßiger, entschiedener Hingabe an das Wort Gottes. So kommt Furcht Gottes zustande. Und wenn du jemals den Begriff Furcht Gottes studiert hast, dann weißt du eigentlich, was du brauchst, ist nur eins. Nur Gottesfurcht. Echte biblische Gottesfurcht. Darin ist für dich und deine Familie, deine Nachkommen, alles enthalten, was du nur jemals brauchen würdest. Alles ist da drin enthalten. Und Gottesfurcht ist keine Theorie, ist kein Gedanke, ist ein Herzenszustand. Es ist ein Herz, das Gott liebt, das Gott ehrt, das Gott nicht mehr beleidigen möchte, das Gott nicht kränken möchte. Ein Herz, das ihn ehren und verherrlichen möchte und das ihm gefallen möchte, weil er es wert ist, weil er es verdient. Nicht aus Zwang, nicht aus Angst, nicht aus irgendwelchen anderen Beweggründen, sondern einfach, weil Gott es wert ist, Nachfolger oder als Kinder zu haben, die ihn fürchten. Und Furcht des Herrn kommt durch Hingabe an das Wort. Das ist, was hier die Bibel sagt. Und Furcht des Herrn führt dazu, dass unser Herz sich nicht über unsere Geschwister erhebt. Furcht des Herrn und Hingabe an das Wort Gottes. Demut, das sind gewaltige Dinge in unserem Leben, die Gott hier verspricht. Und wenn diese Dinge da sind, dann werden wir unser Leben voll ausleben und voll auskosten. Nicht nur von der Länge her, auch von der Intensität. Das war ein wesentliches Geheimnis von David. Und er gibt es seinem Sohn weiter. Und er gibt es uns weiter. Und solange Salomo in diesen Dingen gelebt hat, hat er wunderbare Dinge gehabt, hat gewaltigen Segen gehabt, hat Einsicht gehabt, hat das Israel zu einer Blüte geführt, dass in den ganzen Nationen ringsrum man davon gesprochen hat und von weit her die Königin kam und als die ganze Pracht und den Segen und die Ordnung und den Frieden und die Sicherheit über die Feinde und all das gesehen hat, sie hat gesagt, ja, man hat mir ja nur die Hälfte erzählt. Sie war überwältigt von dem, was sie gesehen hat. Das, was sie gesehen hat, war mehr als das, was ihr berichtet worden ist. Und das ist unser Problem. Wir haben oft im Schaufenster mehr, als wir im Lager haben. Und wir locken die Leute mit Dingen an, und wenn sie dann kommen, und dann sagen sie, ja, und wo ist jetzt die Fülle? Und wo ist jetzt der überfließende Segen? Und wo ist jetzt die gewaltige Freude? Aber damals war es andersrum. Das Gerücht, das positive Gerücht, hat längst nicht alles beschrieben, was ich tatsächlich hatte. Ich habe ja nur die Hälfte gehört. Man hat mir nur die Hälfte von dem erzählt, was hier wirklich Wunderbares ist. Ihr Lieben, wenn wir Menschen des Wortes werden, wenn das Wort seine Kraft wiederbekommen darf, weil wir mit dem Wort so umgehen, wie es sich gehört und wie die Schrift das sagt, unsere Herzen werden verändert werden. Und wenn die Furcht des Herrn wiederkommt, der Segen Gottes wird kommen. Und die Heiden werden strömen und sagen, Mann, ihr habt mir nur die Hälfte erzählt. Das ist ja alles noch viel schöner und noch gesünder und noch gediegener und noch ordentlicher und noch ehrlicher und noch echter und noch gewaltiger, als ich das überhaupt nur von meinen anderen Freunden gehört habe. Das ist ja gewaltig. Warum habe ich das nicht eher gehört? Wenn die Herrlichkeit Gottes in die Gemeinde zurückkommt, werden die Menschen kommen. Wir müssen uns nicht darum bemühen, dass sie kommen. Ich sage nicht, wir sollen nicht evangelisieren, aber lass unseren Hauptfokus darauf richten, dass die Realität Gottes in unsere Mitte kommt und das heißt in unser Herzen kommt. Das ist es, worum es geht. Und wenn Gott in unseren Herzen uneingeschränkt regieren und wohnen darf und uns prägt, dann wird der Segen Gottes kommen. Und Gottes Volk wird ihm Ehre machen und nicht mehr Schande machen. Das ist, worum es geht. Halleluja. Komm, lass uns noch beten. Halleluja. Vater, wir danken dir für David. Wir danken dir für dieses gewaltige Vorbild. Für sein Vertrauen in das Wort. Und in deine Treue. Dieses Wort real zu machen, erst in seinem Herzen und dann in seinem Reich. Und Vater, wir machen das neu fest. Wir wählen das neu. Wir wollen Menschen deines Wortes werden. Wir wollen uns nähren durch dein Wort. Wir wollen Raum machen in unserem Herzen für dein Wort. Wir wollen, dass alle Stumpfheit und alle Kälte und alle Gleichgültigkeit und alle Apathie und alle Abneigung in unserem Herzen überwunden wird und sich auflöst. Aller Unglaube, aller Zweifel, alle Verunsicherung, alles Vage und Verschwommene in unserem Herzen muss sich beugen, muss kapitulieren vor der sanften Macht deines gewaltigen Wortes. Dieses Wort, das ertönte, als der Geist über dem Chaos schwebte und Licht hineinbrach in die Dunkelheit. Dieses Wort bekommt Raum in uns. Und wir werden wiederhergestellt und aufgebaut und ermutigt und erfreut und getröstet. und sicher gemacht durch deine machtvollen Worte, weil unser Herz uns neue Kommentare liefern wird. Es ist alles wahr. Es ist wahr. Es ist die Realität. Das ist das Herz des Vaters. So ist dein Gott zu dir. Nimm es an. Es gilt dir. Es ist echt. Es ist wahrhaftig. Es ist gedeckt. Du kannst hundertprozentig diesem Wort vertrauen. Halleluja. Und wir hören diesen Ruf an dein Herz durch das Wort. Und wir reagieren. Und wir sagen, Vater, lehre uns ein bisschen Fleiß, lehre uns Disziplin, lehre uns Beständigkeit, Männer und Frauen des Wortes zu werden, die nicht mehr von den Aufs und Abs der Seele bestimmt werden, sondern die stabil werden, die eine lebendige Hoffnung haben, eine Gewissheit, so bist du zu uns und wir sind in deiner Hand. Und in Kürze werden wir das und noch viel mehr sehen, wenn wir vor dir sind. Halleluja. Danke, Vater, für die Macht deines Wortes, dass du gesandt hast, um Heilung zu bringen von aller Verunsicherung, von aller Ablehnung, von aller Minderwertigkeit, von allem Unglauben. Wir danken dir für dein machtvolles Wort. Du sandest dein Wort und heiltest sie. Und du sendest dein Wort in unser Herz hinein. Und wir werden unseren Teil dabei tun. Und Heilung wird kommen. Stärkung wird kommen. Gewissheit wird kommen. Wir preisen dich. Halleluja. Wir danken dir. Wunderbarer Gott. Halleluja. Amen. 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 So, jetzt ist genug.